Wir haben heute Morgen auch ein wichtiges Thema. Es sind viele von uns, die da sagen, wie komme ich dem Segen Gottes einen Schritt näher? Wie komme ich dem Segen Gottes einen Schritt näher? Ja, ist eigentlich eine sehr spannende und eine sehr interessante Frage, wenn wir uns damit beschäftigen, weil es ja um Gott geht. Es geht um unser Verhältnis zu Gott hin. Ja? Und auf diesem Weg kommen wir an Abraham nicht vorbei. Und das ist so interessant, dass uns die Bibel den Abraham vor Augen hält, damit wir auf ihn schauen, weil er dieser Mann ist, der mit Gott und ich sag mal mit dem Evangelium, Evangelium bedeutet die gute Nachricht, das heißt, Gott spricht zu der Menschheit eine gute Nachricht, dass Abraham diesen Impuls und diese Beziehung zu seinem Gott gepflegt hat. Und plötzlich stellt sich Gott dar, als der, der Himmel und Erde geschaffen hat, als der, der das ganze Universum geschaffen hat, als der, der auch das Ende des Universums in seinen Händen hält. Und den Segen, wie wir Segen empfangen, auch durch Abraham bestimmt wird. Und daran denken die wenigsten Personen in unserer Zeit darüber nach, sondern man konzentriert sich eher auf meine Leistung. Was habe ich getan? Wer bin ich? Was habe ich erreicht? Ja. Und hier wollen wir ein bisschen diesem Bibeltext hier so folgen. 1. Mose 12, 1 bis 4. Und der Herr sprach zu Abraham. Also Gott ist nicht nur verborgen irgendwo hinter den Wolken, ja, jenseits des Horizontes. Nein, sondern Gott ist in der Lage, uns ganz, ganz nahe zu sein. Ja. Und Gott sprach, gehe aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und Lot ging mit ihm, und Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Die Frage ist heute nicht, hat Abraham all das getan, was Gott ihm gesagt hat? Anscheinend doch. Die Frage ist die, dass Gott Verheißungen gegeben hat. Und Verheißungen sind Worte, prophetische Worte, die Gott für die Zukunft gesprochen hat. Und hier heißt es, in Abraham sind gesegnet alle, die danach kommen. In Abraham sind sie schon gesegnet worden. Ja, unser Stand soll der sein, dass wir zu diesem Gott kommen, den Abraham dargestellt hat. Ja, der Segen beinhaltet schon dein Weg zu Gott. Das ist schon ein ganz großer Segen, dass wir in der Lage sind, diesem Gott zu begegnen, auf ihn zu hören und immer mehr und immer feiner zu hören und zu erfassen, was Gott gesprochen hat und warum er es gesprochen hat und was Gottes Wort auch verändern wird, wenn er gesprochen hat. Und so lernen wir, dass wir im Segen des Herrn wandeln werden, ja, wenn wir auf diesem Weg uns bewegen, für den Herrn zu leben, für Jesus Christus, für den Herrn, für unseren Gott zu leben, dass das schon der Bereich ist, wo Segen unser Leben erfasst. Ja? Und Wir sollten uns ein bisschen lösen von dem Gedanken, dass wir nicht in der Lage sind, Segen zu empfangen. Ja, wir sollten nicht so schlecht über unser Leben denken, weil Gott es versprochen hat, weil Gott es gesagt hat, weil das eine Realität ist, dass jeder, der sich aufmacht, Gott zu suchen, hat den Anspruch und auch die Erwartung, er wird Gott finden. Ja, das ist festgehalten. Und so beschäftigen wir uns auch heute mit Gebet für Jerusalem, weil da, wo Abraham hingezogen ist und da, wo Isaak geopfert werden sollte, da, wo Abraham die Erfahrung gemacht hat, dass anstelle seines Sohnes ein Widder in dem Gebüsch sich verfangen hat, als der Sohn, als Isaak fragte, wo ist denn das Opfer, Vater? Du hast alles vorbereitet. Ja, aber ich verstehe noch nicht, wo ist denn das Opfer, was du da bringen willst? Das war in Jerusalem, in dem Gebiet, wo heute Jerusalem steht. Ja, und in den weiteren werden wir aufgefordert, betet für den Frieden Jerusalems. Betet für dieses Land, betet für die Stadt. Warum ist das so wichtig, dass wir das verstehen, warum wir da eingebunden sind? Weil es auch um den Segen geht. Wer dich segnet, der wird auch gesegnet werden. Aber wer Flüche ausspricht über deinen Stand und über deinen Glauben, der wird auch verflucht werden. So ist, was Gott sagt. Es kommt zurück auf das Leben, was du glaubst, dass du empfangen sollst. Ein bisschen hat Jesus Christus auch davon gesprochen, als er sagte, alles, was du erwartest, dass die Menschen mit dir umgehen, diesen Stand, den nimm ein und tue den Menschen auch. Also, wie du willst, dass die Leute mit dir umgehen, so verhalte dich mit den Leuten, wenn du mit ihnen Umgang haben willst. Also Jesus Christus bezieht diese Segnung auf ein ganz persönliches, auf unser Leben. Es ist uns ganz, ganz nahe, dass wir das so annehmen. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter, weil wir ja für Jerusalem beten wollen. Wir müssen einfach verstehen, warum Jerusalem Gott wichtig ist. Der Menschheit ist Jerusalem nicht so wichtig. Ja, wir merken immer wieder, es gibt da Konflikte, Auseinandersetzungen, Streit wegen dem Land, wegen der Mentalität der Leute, Auseinandersetzungen und so weiter. Das ist nicht die Frage, ob jetzt unsere Fürbitte in diesen Bereichen hilfreich ist und etwas verändern kann. Mir sind Menschen begegnet, die auch für die Fürbitte sich mehr interessiert haben. Aber es gab einen Zeitpunkt, wo sie sagten, weißt du was, ich steig da aus. Es macht ja gar keinen Sinn, in der Fürbitte zu sein, weil es verändert sich ja doch nichts. Es verändert sich nichts. Leute, ist die Fürbitte nur dafür da, dass man sieht, dass sich jetzt da was verändert? Fürbitte ist nicht so eine Zauberformel, dass man Hokuspokus macht, ja, und dann wie der Zauberer aus dem Hut eine Gestalt hervorkommt oder ein Gegenstand oder etwas, was verborgen war. Fürbitte hat andere Qualitäten. Fürbitte hat einen anderen Sinn, weil in der Fürbitte, und das ist entscheidend, wir Gott kennenlernen. Wir Gott näher kommen. Gott prüft unser Herz in dem, dass er sagt, tut Fürbitte. Da prüft Gott unser Leben, ob wir uns mit Gott identifizieren in den Gedanken und in den Plänen, die Gott hat. Ja, dann kann ich verstehen, Leute, die das nicht tun, ja, die nicht mit Abrahams Weg einverstanden sind, die mit dem Reden Gottes nicht einverstanden sind. Ich kann es als Mensch verstehen, dass die sagen, oh, tut mir leid, da muss ich mich leider zurückziehen. weil das, was ich machen will, ich will Einfluss gewinnen. Ich will Autorität haben. Ich möchte, wenn ich was tue, sehen, dass das auch Sinn macht. Ja? Und dass die Leute sich zurückziehen, weil sie den Willen Gottes nicht kennen. Sie sind nicht im Plan Gottes eingebunden. Wir lernen Gott kennen, aber nur dann, wenn wir uns auf seinen Weg machen. Wenn wir erkennen, es macht Sinn, das zu tun, die Orientierung anzunehmen, die Gott für mich gedacht hat. Jerusalem, warum ist Jerusalem so wichtig? Weil Gott gesagt hat, das wird meine Stadt sein. Über Worms hat Gott das nicht gesprochen, über Ludwigshafen wahrscheinlich auch nicht, Mannheim auch nicht, Mainz auch nicht, Frankfurt auch nicht. Aber wir wissen ganz genau, dass Gott es über Jerusalem gesagt hat. Es ist meine Stadt, wo ich meinen Namen der Welt offenbaren werde. Es ist die Stadt, in der Christus, der Herr, sein Leben geführt hat, ist die Stadt, wo Jesus vor dem Ölberg stand, als er in die himmlische Welt aufgenommen wurde. Und all die Zeugen dieser Himmelfahrt Christi sagten, Leute, erschreckt nicht, so wie er von den Wolken aufgenommen wurde, kommt er zurück an den gleichen Ort. An den gleichen Platz. Die Geschichte Gottes geht weiter, wo? In Jerusalem. Und wir sind heute da, um auch für Jerusalem zu beten. Was sagt in 1. Könige 11, Vers 36? Sagt, unter anderem, für immer eine Leuchte vor mir bleibe in Jerusalem. Also Gott spricht, ein Licht soll in Jerusalem sein. In der Stadt, die ich erwählt habe. Gott sagt, ich habe diese Stadt erwählt. Um auf sie, also auf diese Stadt, meinen Namen zu legen. Jerusalem ist verbunden mit dem lebendigen Gott, mit dem Namen dieses Gottes. Und niemand anders wird die Hauptstadt Jerusalems bekommen als allein dieses Land oder die Nation, die Gott den Lebendigen annimmt. Das wird so sein. Ja, es wird nicht anders kommen können. Und Jesaja 8, Vers 2 bis 3, Gott spricht nochmal durch einen ganz anderen Propheten. So spricht der Herr, der Herrscher. Mit großem Eifer trete ich ein für Zion. Mit großer Zornesglut setze ich mich eifersüchtig für es ein. So spricht der Herr, ich bin nach Zion zurückgekehrt und werde wieder in der Mitte Jerusalems wohnen. Dann wird Jerusalem Stadt der Treue heißen und der Berg des Herrn, der Herrscher, der heilige Berg. Ja, also Gottes prophetische Reden übersteigt mein Verstehen. Ja? Gott sieht Anfang, Gott sieht Ende, deswegen muss ich sagen, Gott, du bist immer da. Und wenn Gott sagt, über dieser Stadt wird der Name ausgerufen, die Treue Gottes, dann muss das wohl stimmen. Oder der Berg des Herrn, dann muss das doch stimmen. Ja? Und wenn Gott sagt, betet für diese Stadt, betet für den Frieden Jerusalems, dann hat Gott gesehen, dass um Jerusalem gestritten wird. Die Völker ringsumher wollen alle diese Stadt einnehmen, wollen diese Stadt für sich nutzen, wollen diese Stadt, und was ja noch viel schlimmer ist, für ihre Religion nutzen, um zu sagen, wir vertreten Gott. Und da beginnt schon dieser erste Kampf, die Auseinandersetzung wegen der Religion, wegen des falschen Glaubens oder richtigen Glaubens, dass um Jerusalem gekämpft wird. Gott sagt aber, es werden viele Messiasse kommen, ja, und sagen, wir sind Gott. Glaubt ihnen nicht. Der Gott Abrahams und die Nachfahren und diese Linie durch die Bibel, das ist der richtige Weg. und der Weg des Lebens. Ja, und so sehen wir, dass es Sinn macht, für Jerusalem zu beten. Wenn jetzt einer sagt, nee, das kann ich nicht machen, ich sehe immer wieder Auseinandersetzung, sehe, wie die Regierung dort handelt, ich sehe, was da passiert, macht gar keinen Sinn, ich verstehe das als Mensch ganz genau, aber ich will uns geistlich einen Impuls geben, warum es wichtig ist, für Gott zu kämpfen. Und wir kämpfen für Gott, wenn wir seine Gedanken aufnehmen, weil das ist der Schlüssel. Wenn du einen Schlüssel bekommst für einen Palast, ja, für das Eingangstor, dann kannst du sicher sein, mit diesem Schlüssel kommst du auch in die Hinterzimmer. Aber wenn du den Schlüssel nicht hast, wirst du von dem Schloss nichts erkennen, sondern draußen stehen und sagen, tolles Gebäude. Ja? Und wir kommen durch die Fürbitte, kommen wir in die Hinterkammern, die uns Gott darstellen. Da wird er sich offenbaren, in dem Kleineren, in dem Einzelnen, werden wir ein Bild bekommen von Gott. Und so ist Jerusalem gegeben. Ich lese es uns noch auf Jesaja 12, 1 bis 3 wiederum. Das Wort des Herrn. Ohne Wort Gottes sind wir gar nichts. Ja, wir brauchen diesen Impuls, weil das, was Gott sieht, kann kein Mensch sehen. Ja, und wenn Gott redet, redet er Wahrheit. Ja, und Wahrheit redet kein Mensch. Es sei denn, wir sind mit Gott verbunden. Dann reden wir Wahrheit. Ja, und so sagt dieser Prophet weiter, das Wort des Herrn über Israel. Stell dir vor, über Israel wird gesprochen im Namen des Herrn. Der Spruch des Herrn, also das, was er ausspricht, ja, der Himmel ausgespannt hat, die Erde gegründet und den Geist den Menschen in dessen Inneres geformt hat. Siehe, ich mache Jerusalem zur Schale des Taumelns für alle Völker ringsumher. Und auch gegen Juda wird sie sein wie der Belagerung Jerusalems. An jenem Tag wird es sein. Da mache ich Jerusalem für alle Völker zum Stein, den man hochstemmen will. Jeder, der ihn hebt, wird schwer zu Schanden. Alle Völker der Erde werden sich gegen es, also gegen Jerusalem, versammeln oder sprechen. Ja, dieser Prophet sieht das Detail und sagt, wenn jemand Jerusalem nicht als die Stadt Gottes ansieht, der wird versuchen, Veränderungen herbeizuführen. Ja, er wird versuchen, diesen Plan zu verhindern. Aber jede Nation, jeder wird an dieser Stadt zu Schande werden. Der Stein, den man bewegen will, ist zu schwer. Der fällt auf die eigenen Füße und hat eine zerstörende Kraft, wenn man nicht im Plan und in dem Willen Gottes sich bewegt. Darum ist es schon notwendig, ja, dass man Fürbitte tut, damit die Feinde Gottes auch nicht so zu Schanden gemacht werden, sondern Gott will, dass jeder Mensch die Erkenntnis Gottes bekommt. Das ist schon mal ein wesentlicher Grund, warum Fürbitte notwendig ist. Ich nehme euch ein bisschen mit in die Zeit der Gegenwart. Ich nehme euch ein bisschen mit zu verstehen und zu erkennen, wie heute dieser Kampf um Jerusalem jetzt aussieht. Ja, es sind Spannungen zwischen Iran, Syrien, Türkei, Russland und Israel. Ja, es sind da Spannungen. Und was war vor kurzem passiert? Wir haben es in den Medien gehört. Die syrische Armee hat ein israelisches Flugzeug angeschossen. Das hat einen großen Schaden bekommen, konnte nicht weiterfliegen, ist also abgestürzt. Ja, die zwei Piloten haben sich durch den Schleudersitz retten können. Der eine, der ist gut gelandet, der andere nicht so gut, musste sofort ins Krankenhaus und operiert werden und ist aber am Leben und wird sich möglicherweise gut erholen. Ja, und das war jetzt schon lang nicht passiert, dass ein israelisches Kampfflugzeug abgeschossen werden konnte. Die sind immer wieder mit Angriffen nach Syrien eingedrungen in dieses Land, aber nicht um Unfrieden zu schaffen, sondern weil der Iran an der Grenze zu Israel Militär aufgebaut hat mit Abschussrampen und verschiedene Sprengdepots aufgebaut haben, Munitionslager dort eingerichtet haben, also Nachschub für eine eventuelle Eskalation und einen Krieg mit Israel. Und die Kampfjets sind da schnell mal drüber gefahren, haben ein paar Raketen abgeschossen. Ja, und das, was der Feind aus israelischer Sicht aufgebaut hat, wieder vernichtet. Ja, aber diesmal ging es nicht gut. Die syrische Armee hat russisches Know-how aufgenommen in ihre Militärstrategie. Und so konnten sie mit neuester Technik das Flugzeug warten und eine Rakete ihm nachschießen. Und die hat genau den Kampfjet der Israelis getroffen. Ja, Israel hatte davor eine iranische Drohne ausfindig gemacht und diese abgeschossen. Die Drohnen haben ja Kameras und filmen, also sind Spionagegeräte, die über das Land fliegen, unbemannt sind die und spionieren, also die Gegend wird ausgekundschaftet. Und da sehen wir, dass der Jet wird getroffen. Ja, hier ist die Absturzstelle, wo der Jet natürlich auch runtergekommen ist, und die Geschichte ist aber noch nicht zu Ende. Ja, das, was man jetzt hier so nicht weiß, ist, dass dieses Grundstück gehört einem Palästinenser, also einem, in der israelischen Knesset, das ist Parlament, da sind auch Araber vertreten, die Bevölkerung Israels, die arabischen Hintergrund haben, auch ein Mitspracherecht bekommen. Und da ist eine Frau in der Knesset drin als Abgeordnete, die zu jeder Gelegenheit, die Hanin Zoabi, so heißt diese Frau, die ist Abgeordnete im Parlament, im israelischen Parlament, die jede Gelegenheit benutzt, um Israel zu kritisieren, um ein Sprachrohr der Palästinenser und der Araber zu sein, um alles schlecht zu reden, was in Israel passiert. Und sie hat einen Sekretär und dem gehört dieses Grundstück. Ja, und dieser Sekretär ja, hat sich jetzt nun sehr beschwert, weil er meinte, das sei sein Getreidefeld gewesen. Seine Ernte ist ganz kaputt gegangen, hat er angegeben und klagt jetzt gegen den Staat Israel, um Schadenersatz zu bekommen, ja, weil er meinte, sein Grundstück ist dadurch in Verruf gekommen und nicht mehr so heilig, wie es vorher war. Und die ganze Ernte ist ihm jetzt kaputt gegangen und er will Schadenersatz von dem israelischen Staat bekommen. Ja, in dieser Situation hat sich auch Russland zu Wort gemeldet. Russland liefert ja Militärgerät nach Syrien, wissen wir ja. Und hat auch selber die Soldaten dort mit dem Know-how. Und erstmal hat es auch so gut geklungen, weil Russland gesagt hat, man sollte Handlungen vermeiden, die Lage in dieser Region erschweren und so weiter. Russland hat hingewiesen, dass eine destabile politische Lage eben zurzeit nicht gut sei. Okay, das wissen wir ja alle auch. Ja. Deswegen ist schon notwendig, Gebet für Jerusalem zu führen. Auch, da sehen wir den Premier Netanyahu, ja, der ist jetzt 12 Jahre im Amt, also er hat schon eine ganz lange Regierungszeit hinter sich. Der längste Präsident Israels war Ben Gurion. Der hat 13 Jahre sein Amt geführt. Netanyahu ist jetzt 12. Im nächsten Jahr gibt es Wahlen in dem Land. Aber jetzt mehren sich die Kritiker, die diesen Mann weghaben wollten, weil sie sagen, erstens ist er zu lange an der Regierung, da müssen neue Köpfe ran, ja, mit neuen Ideen. Und zweitens hat man herausgefunden, er soll Geschenke angenommen haben, die Freunde mitgebracht haben, die Einfluss haben in Hollywood und auch Geschäftsleute sind. Und so soll er im Laufe der Jahre also Geschenkvorteile angenommen haben, die bei 229.000 Euro liegen würden. Das sind Zigarren, ist Champagner, ist Schmuck jeglicher Art für die Frau, ja, und so weiter. Und das natürlich an den Steuern vorbei. Und jetzt wird ihm da eine große Affäre angelastet. Und die Polizei hatte diese Maßnahmen aufgrund der Bevölkerung, die auf die Polizei zugegangen ist, in Gang gesetzt und hat gesagt, okay, wir haben jetzt ein bisschen was gefunden. Der Staatsanwalt soll entscheiden, wie es jetzt weitergeht. Ja, jetzt die Freunde Israels und die eigene Partei sagt, wir stehen hinter dir, die Regierung ist nicht in Gefahr, geh nur diesen Weg, das ist eine öffentliche Diskriminierung. Hör jetzt nicht so sehr auf deine Gegner, sondern geh da durch. Aber nächstes Jahr sind Wahlen und man weiß, dass vor den Wahlen wird immer schmutzige Wäsche ausgepackt und an die Bevölkerung gebracht. Ja, so ist also auch ein Gebetsanliegen für die Regierung dort. Was passiert in Jerusalem? Was viele nicht wissen, Jerusalem wächst an der Bevölkerung und expandiert. Ja, es kommen immer neue Bewohner. Und so hat Jerusalem mit den Friedhöfen ein großes Problem. Das Land ist nicht erweiterbar. Menschen sterben und müssen begraben werden. Und das Land fehlt für Friedhöfe zu erweitern. Da fehlt richtig das Land und der Boden fehlt. Aber es gibt Wissenschaftler, die da einen Weg und eine Lösung gefunden haben. Wie lösen wir das Problem? Die sagen, und Jerusalem ist auf einem Kalkstein aufgebaut, Kalkstein, ein Felsen, ja. Und die Wissenschaftler haben gesagt, lass uns die Friedhöfe in die Tiefe verlegen. Und jetzt ist die Regierung dabei, ganz große Tunnels zu graben, in den Kalkstein hinein, ganze Straßen zu bauen, ja, um Friedhöfe dort anzulegen. Ja. Und nach jüdischem Glauben sind die Friedhöfe etwas Heiliges. Deswegen wird auch ein Grab für alle Zeiten heilig gehalten. Bei uns in Deutschland endet ein Grab nach 30 Jahren. Ja, dann wird es abgeschafft, da wird ein neuer Mensch da reingelegt und nach weiteren 30 Jahren ist das Grab frei für die nächste Bestattung. In Israel darf sowas nicht sein, weil das ganze Grab ist heilig. Das heißt, die Erde ist heilig, auf Ewigkeit angelegt. Ja. Und es ist auch undenkbar in Israel Urnenbestattung. Die sagen, es ist eine Sünde vor Gott, verbrannt zu werden. Ja, das geht in Israel nicht. Ist auch nicht erlaubt. Ja, also Urnenbestattung, weil man sagen könnte, da hast du nur so eine Dose und da können vielleicht 50 in ein normales Grab da reinpassen und da ist das Problem gelöst. Nein, macht Israel nicht, ist auch verboten. Im Judentum ist das nicht gestattet. Jetzt sehen wir hier, dass Die Juden glauben, dass diese Hülle, diese menschliche Hülle, wo der Geist sich vom Körper trennen wird, die menschliche Hülle soll erhalten werden bis zu dem Tag der Auferstehung. Im Judentum wird geglaubt, dass die Auferstehung ist das Leben aus den Gräbern. Ja, die Toten kommen aus ihren Gräbern heraus. Also nicht die Seele, die da ewig lebt und eine neue Form bekommt in der Ewigkeit, sondern der Körper ist das Wichtigste in der jüdischen Auffassung. Ja, und so soll dieser Berg ein Berg der Ruhe sein, ja, und es soll der größte Friedhof werden in Jerusalem, 50 Meter unter der Erde, ja, da haben sie die Bauarbeiten begonnen, da sieht man ganz viele Bohrungen, jede Bohrung ist für ein Grab, ja, für ein Grab. Und da sehen wir, dass da ungefähr 170.000 Gräber geschaffen werden sollen. Ja? Moment, der Friedhof oben ist völlig überfüllt. Dort gibt es bereits über 170.000 Gräber. Unter der Erde können zehnmal mehr Gräber entstehen, so die Berechnung. Ja, und so sehen wir, dass auch in diesem Punkt in Jerusalem eine Lösung gesucht wird. Wie lösen wir das Problem mit der älter werdenden Gesellschaft? Ja, da will ich nochmal zeigen, wenn es fertig ist, soll es so aussehen. Ja, so beleuchtete Hallen und Gänge, wo man die Toten dann auch besuchen könnte. Ja, für Israel dürfen wir weiter beten mit einem neuen Gedanken, den ich hier euch mitgebracht habe aus der Gegenwart. Es ist wichtig, für Israel eine eigene Energieversorgung zu haben. Über Solartechnik ist Israel sehr führend, um die Solartechnik zu nutzen. Aber es gibt einen Unternehmer, der auf der Suche nach Öl und Gas in diesem Land unterwegs ist. Ja, und er sagt, es muss möglich sein, in dem Land Israel, das Gott gesegnet hat, auch Rohstoffe zu finden. Ja, und er hat sich aufgemacht, er hat in Texas schon eine Ölgesellschaft oder seine Familie eine Ölgesellschaft, und er hat sich aufgemacht auf dem Weg nach Israel, um dort herauszufinden, gibt es Öl in Israel. Und diese Vision hat er schon ganz viele Jahre vor Augen, und er will in der Jesrael-Ebene, das heißt im nördlichen Israel, will er nach Öl suchen. Und warum macht er das? Warum macht er das? Er hat gesagt, ich habe die Bibel studiert und im 5. Mose 33, Vers 24, da habe ich das gelesen. Ja, und er hat tatsächlich etwas gelesen, als der Segen verteilt wurde. Und zwar heißt es hier, Asser ist gesegnet unter den Söhnen. Er sei der Liebling seiner Brüder und tauchte seinen Fuß in Öl. Ja, und er meinte, aus dieser Bibelstelle kann ich ablesen, dass die Stämme Israels auch mit Öl gesegnet sind. Also gehe ich hin und suche nach Öl. Und wie das so ist, er ist fündig geworden. Bei einer dieser Probebohrungen, er hat viel gebohrt und brauchte sehr viele Genehmigungen, das hat sehr viel Zeit gekostet, aber bei einer Bohrung, da hat er seinen Bohrer sauber gemacht und plötzlich ist in dem Bohrschlamm Öl drin. Ja? Und er sagte, hoppla, hier habe ich den ersten Hinweis bekommen, dass auf israelischem Boden Öl sich befinden würde. Ja? Und jetzt macht dieser Mann weiter. John Brown heißt er. Und er sagte, ich lebe nur für diesen Auftrag, weil Gott ihn mir gegeben hat. Er wurde gefragt, warum bist du nicht bei Shell und bei Total und wie all die Gesellschaften da heißen, eingestiegen, da wirst du reich und noch bedeutender. Und er sagte, nein, ich habe nur einen Auftrag für Israel, das Öl zu suchen. Das ist meine Bestimmung und diesem Leben öffne ich mich und gehe da durch. Ja, warum ist notwendig, für Jerusalem zu beten? Nochmal etwas sehr Interessantes. Die UNO ist ja das Zentrum, Austausch der Völker, Verabredung, was auch Ordnungen auf dieser Welt angehen, das Miteinander der Völker zu regeln und so weiter. Aber da kamen kanadische Studenten an die UNO ran und haben versucht, Interviews zu führen an der UNO. Und unter anderem ist ihnen ein palästinensischer Diplomat begegnet. Der hat sich den Fragen der Studenten gestellt und dieser Mann hat so freimütig so erzählt, hallo, wir lehren unsere jungen Leute, ja, etwas Besonderes zu tun, Steine nach Israel zu werfen, auf die Besatzungsmacht die Gewalt auszuüben. Als Diplomat der UNO redet er vor Studenten in dieser Art und Weise. Ja, und dann kommt sein eigenes Leben in Erscheinung, wo er sagt, ich habe das alles auch getan, ich bin aus dem Alter zwar raus, aber ich halte eine schützende Hand über unsere Kinder. UNO. Ja, und die Studenten haben sich ihre eigenen Gedanken gemacht. Ja, ist die UNO nicht für Erhalt des Friedens gedacht und entstanden? Wir können uns selbst die Antwort geben, wofür die UNO da sein soll. Ja, und noch etwas ist passiert in Bethlehem. Da ist ein koptisches Kloster. Und in dem koptischen Kloster sind Nonnen untergebracht. Die glauben, ihr Leben so zu leben, für ihren Glauben, für soziale Zwecke, für ihre Kultur. Aber jetzt ist Folgendes passiert. Eine muslimische Familie ist gekommen, Tür auf. Wir besetzen das halbe Kloster. Wir ziehen da ein, das ist jetzt unser. Und die Nonnen waren frustriert und zur Seite gedrängt, weil sie mit Gewalt kamen. Die sind der Gewalt ausgewichen, konnten aber nichts bewirken. Die muslimische Familie mit der Sippschaft sind alle da eingezogen, ja, und bestimmen das Leben des Alltages dort. Die Familie hat, also die Nonnen haben versucht, das über die Gerichte zu regeln. Das ist unter palästinensischer Führung, unter der Autonomie der Palästinenser wird das geregelt, aber leider ohne Erfolg. Ja, sie bekommen keinen Erfolg. Sie werden körperlich angegriffen, körperlich bedroht, wenn sie sich wehren. Ja, und sie haben einen Anwalt eingeschaltet, allerdings konnte der Anwalt nichts bewirken, weil, wie sagt man, dort die Verbindungen, ja, das Schmiergeld, die Seilschaften funktionieren dort wunderbar und sie kommen nicht weiter. Ja, also es ist auch ein Anliegen, dass Recht wiederhergestellt wird. Und ganz zuletzt noch ein Grund, warum wir beten, ist, auch zwischen USA und Israel sind Spannungen. Also der eine Beschluss, die Botschaft nach Israel zu verlegen, hat ja die USA schon in Gang gesetzt. Und das wird sich auch so erfüllen, dass die US-Botschaft nach Israel kommt. Aber da ist jetzt eine Meinungsverschiedenheit aufgetreten, was das Westjordanland angeht. Und zwar hat Netanyahu in seiner eigenen Partei und vor seinem Parlament erklärt, die USA stehen hinter dem Gedanken, ganz Westjordanland zu annektieren, also Eigentum Israels daraus zu machen. Ja, und als der Präsident Trump das gehört hat, hat er dann gleich widersprochen und hat gleich gesagt, hallo, das ist ein Missverständnis. Wir arbeiten an einer Lösung für die Palästinenser und für Jerusalem, aber die USA hat mit keinem Wort das Einverständnis gegeben, ganz Westjordanland zu annektieren, so dass Israel seine Grenzen anders verlegt, als so, wie sie jetzt gelegt sind. Ja, und da sehen wir auch, dass die eine Seite Gesetze und Vorgehensweise anders auslegt als die andere Seite. Mit diesen paar Informationen und Impressionen will ich jetzt mal zum Abschluss kommen. Ja, weil wir viel gehört haben. Das Allerwichtigste ist aber, beten wir für Jerusalem? Wollen wir das wirklich tun? Fühlen wir uns angesprochen? Wenn ja, haben wir jetzt die beste Gelegenheit, dass wir so beten. Ja, ich wünsche euch Gottes Segen, viel Kraft, viele Informationen und ein betendes und gläubiges Herz für Jesus Christus. Amen. Gott ist gut.